Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Chemnitz, europäische Kulturhauptstadt 2025. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, denn es ist eine Gelegenheit, die Stadt im Süden Sachsens bekannt zu machen, die in Westdeutschland vielen wohl nur ein Begriff ist, weil sie zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt hieß. Wer Chemnitz besucht, stößt auf einen wuchtigen Bau im Zentrum der Stadt, der einen eigenartigen Namen hat, das Tietz. Es ist ein Haus, in dem eine deutsche Jahrhundertgeschichte steckt. Inwiefern? Das erzählt Tobias Barth.
Eine breite mehrspurige Autostraße führt vom Chemnitzer Bahnhof leicht bergab in Richtung Innenstadt. Als Fußgänger fühlt man sich etwas fehl am Platz. Wie so oft in autogerecht geplanten Städten, deren Zuschnitt ganz unverkennbar aus dem technokratischen Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg stammt. Aber von weitem schon zieht eine imposante Fassade den Blick auf sich. Das 85 Meter breite und 27 Meter hohe Kaufhaus Tietz.
Dieses Monument deutscher Arbeit soll als vornehmstes Geschäftshaus Sachsens eine Einkaufsstätte allergrößten Stils werden.
Versprach im Oktober 1913 das Eröffnungsinserat im Chemnitzer Tageblatt.
Heute steht dieses Bauwerk, das eine Sehenswürdigkeit für Chemnitz und die weitere Umgebung werden wird, in seiner monumentalen Ausdehnung fertig, um in wenigen Tagen dem pulsierenden Leben der Masse zufriedener Käufer erschlossen zu werden.
In einer anderen ganzseitigen Zeitungsannonce zieht Kaiser Napoleon Bonaparte höchst selbst den Vorhang auf, hinter dem die Kaufhausfassade erscheint. Man verstand damals die Anspielung sofort. War doch im Herbst 1913 das bestimmende Thema Land auf, Land ab, das 100-jährige Jubiläum der Völkerschlacht bei Leipzig, in der Preußen, Russen und Österreicher den französischen Imperator besiegten. In Leipzig war gerade das Völkerschlachtdenkmal eingeweiht worden und auch das gehörte zur Anspielung. Denn beinahe wäre der Architekt des Kaufhauses Wilhelm Kreis auch der Erbauer des Völkerschlachtdenkmals geworden. Lange firmierte sein Entwurf als Favorit. Wilhelm Kreis hatte sich einen Namen gemacht mit zahlreichen Bismarcktürmen, mit dem Burschenschaftsdenkmal in Eisenach, dem Museum für deutsche Vorgeschichte in Halle. Für die Familie Tietz hatte Kreis unter anderem in Elberfeld und Düsseldorf Warenhäuser errichtet.
Und Wilhelm Kreis ist leicht bekannt durch Hygienemuseum, durch andere Bauten. Er war einer der bedeutendsten Architekten damals in Deutschland, im Kaiserreich. Und da gab es eine enge Beziehung zwischen Wilhelm Kreis und der Familie Tietz.
Der Historiker Jürgen Nitsche hat mehrere Bücher verfasst über jüdisches Leben in Sachsen vor dem Holocaust. Zwangsläufig stieß er dabei auf Ableger der verzweigten Familie Tietz, deren Urahn Hermann Tietz Namensgeber für die Kaufhauskette Hertie war. Aus den Warenhäusern seines Neffen Leonard Tietz ging später die heutige Galeria Kaufhof GmbH hervor. Und auch in Sachsen investierte die Familie.
Julius Tietz zum Beispiel hatte ein Kaufhaus in Blauen, Heinrich Tietz hatte ein Kaufhaus in Kreuz. Also es war ein riesengroßes Imperium. Fast jeder Vertreter der Familie Tietz, ähnlich wie später bei Schocken, hatten ihre eigenen kleinen Firmen und Kaufhausketten.
Inhaber des monumentalen Neubaus in Chemnitz waren Juli Tietz und ihr Mann Gustav Gerst. Hermann Fürstenheim führte die Geschäfte. Und die liefen gut.
Chemnitz war die sächsische Industriemetropole. Eigentlich gab es ringsherum hier nur große Rauchschlude.
Der Verleger Jörn Richter ist mit seinem Heimatlandverlag ganz auf sächsische Geschichte spezialisiert und hat auch dem Kaufhaus Tietz ein Buch gewidmet.
Es gibt diesen legendären für Chemnitz inhalierten Spruch: In Chemnitz wird's gemacht, also hergestellt, in Leipzig auf der Messe wird's verklingelt und in Dresden verbrast. So haben sich die Chemnitzer dann die Welt schön geredet.
Jörn Richter kennt natürlich die Bezeichnung Rotes Chemnitz für die nach dem Ersten Weltkrieg stark vom Arbeitermilieu geprägte Industriemetropole. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wahr ist auch, dass auch in Chemnitz an vielen Schaltstellen Konservative und Nationale das Ruder in der Hand hielten. Vielleicht ist es kein Zufall, dass im Bestand des Rundfunkarchivs ausgerechnet ein Zapfenstreich der Reichswehr die einzig erhaltene Tonaufnahme aus Chemnitz vor 1933 ist. Und natürlich gab es unabhängig von der politischen Ausrichtung auch eine starke bürgerliche Schicht der Ingenieure und Fabrikanten, der Rechtsanwälte und Ärzte und einen aufstrebenden Mittelstand aus den zahlreichen Betrieben der Textilindustrie und des Maschinenbaus. Diese konsumfreudige Klientel sprach das Kaufhaus Tietz an, mit Erfolg. In den goldenen 20ern gab es Anbauten und Erweiterungen, das Kaufhaus hatte über 1000 Mitarbeiter und war ein echter Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Und dann, am 1. April 1933, der Bruch. Boykottaufruf der Nazis gegen jüdische Geschäfte.
Der Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand setzte auch das Haus Tietz auf die Liste. SA und SS-Männer zogen vor den jüdischen Lokalen und Geschäftshäusern auf. Sie hatten Plakate umgehängt. Deutsche kauft nur bei Deutschen.
Das berichten Richter und Nitsche in ihrem Buch Das Tietz Chemnitz. Anfang April 1933 wird der jüdische Rechtsanwalt Arthur Weiner aus Chemnitz brutal ermordet. Boykott und Einschüchterung führen zu drastischen Umsatzeinbußen, auch im Tietz. Annoncen sind bald nur noch in jüdischen Zeitungen möglich. Geschäftsführer Fürstenheim lässt dennoch den Eingangsbereich modernisieren. Auswandern kommt für ihn nicht in Frage. Als Frontkämpfer des Weltkrieges fühlt er sich geschützt. Im November 1938, in der sogenannten Reichskristallnacht, rächt sich diese Illusion.
Wie es genau ablief, ist bis heute nicht genau klar, ob das in Eigeninitiative von lokalen SA- oder SS-Leuten hier geschah.
Der Historiker Jürgen Nitsche.
Man weiß es nicht genau. Auf alle Fälle sind 4 Personen, 2 SS, 2 SA-Leute, etwa früh am Morgen gegen 5:30 in die Villa von Hermann Fürstenheim auf dem Kassberg gelegen, eingedrungen. Ja, Hermann Fürstenheim und seine Frau schliefen noch. Hermann Fürstenheim sollte entführt werden und ins Kaufhaus Tietz verschleppt werden und dort ermordet werden und samt Kaufhaus angebrannt werden. Ob das wirklich so ist, aber ich habe zumindest gefunden, dass es solche Hinweise gab, dass das der Plan war. Aber er hat sich standhaft dort gewehrt. Er hat sich, gibt es Aussagen, an dem Geländer im Kellergeschoss festgeklammert. Er wollte partout nicht mitgehen.
Hermann Fürstenheim wird in seinem Haus erschossen. Seine Frau kann fliehen. Auch die Inhaber des Kaufhauses, Juli Tietz und Gustav Gerst, gehen ins Exil. Die Warenhausfirma wird von den Nazis in den Konkurs geführt. Das Haus selbst wird als Lagerraum genutzt, militärisch vom Marinebekleidungsamt. Aber es steht noch, bis 1945.
Es ist 12:12 Uhr mit Frontnachrichten.
Während Chemnitz heute Nacht einen äußerst schweren britischen Terrorangriff erlebte, war die Reichshauptstadt erneut das Angriffsziel schneller feindlicher Kampfflugzeuge.
Als am 5. März 1945 ein schweres Bombardement die Chemnitzer Innenstadt zerstört, wird auch das Tietz schwer getroffen. Nur seine Konstruktion aus Stahlbeton verhindert einen Totalschaden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg der Neubeginn, das Tietz nach 1945.
Wer heute das Kulturkaufhaus Tietz betritt, den empfängt ein heller Lichthof. Früher, das zeigen alte Fotos, standen hier Verkaufsvitrinen. Herrenanzüge, Herrenhüte, feinster Stoff und feinste Mode. Heute recken sich Steinsäulen dem Glasdach entgegen. Es sind versteinerte Bäume, die in Chemnitz ausgegraben wurden. Das Pompeji des Perm, so wird dieser steinerne Wald aus erdgeschichtlicher Frühzeit genannt, als ein Vulkanausbruch hier ein komplettes Biotop begrub. Ende Juli 22 präsentierte Chemnitz-Pressesprecher Matthias Nowak im Tietz einen neuen Sensationsfund, einen Dachschädellurch.
Der versteinerte Wald ist ja ein riesengroßes Fundareal in Chemnitz aus der Permzeit, also 291 Millionen Jahre alt. In dieser Zeit ist im Rahmen des versteinerten Waldes, der hier in einer Tropenzone lag, sozusagen jede Menge Fundstücke jetzt aufgetaucht. Und das ist sozusagen das bisher Einzigartigste. Die Wissenschaftler vergleichen das mit dem Archäopteryx im Berliner Naturkundemuseum von der Einzigartigkeit her.
Das paläobiologische Wesen trägt Chemnitz in seinem lateinischen Namen. Dass es hier im Tietz der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird, hängt mit dem Umbau des Kaufhauses zum Kulturkaufhaus im Jahr 2004 zusammen. Seither residiert auch das Naturkundemuseum der Stadt in den alten Verkaufsflächen links und rechts der Lichthöfe. Im selben Haus vereint mit Stadtbibliothek, Neuer Sächsischer Galerie und Volkshochschule. Ronny Rösler ist der Direktor des Naturkundemuseums.
Wir haben gemerkt, dass wir natürlich hier richtig ins Herz der Stadt ziehen. Es ist ein wunderbares Gebäude. Wir wissen selber, dass in Chemnitz wenig den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Und wenn man ein Gebäude von 1913 dann ja, mit seinen Sammlungen und Arbeitsräumen füllen kann, dann ist es schon eine große Wertschätzung.
Dass aus dem von den Nazis zugrunde gerichteten Warenhaus der jüdischen Familie Tietz einst ein Kulturkaufhaus werden würde, war nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht absehbar, berichtet der Chemnitzer Lokalhistoriker und Verleger des Heimatlandverlages Jörn Richter.
Am 5. März wurde Chemnitz beim Luftangriff, es gab mehrere, das war der verheerendste, wurde vor allen Dingen die gesamte Innenstadt zerstört. Man muss sagen, also die Innenstadt war sehr dicht bebaut, es war eine mittelalterliche Innenstadt gewesen und die Brandbomben, die haben im Prinzip alles ausgebrannt.
Es blieben nur die wenigen aus Stahlbeton konstruierten Häuser stehen, unter ihnen das dennoch schwer beschädigte Tietz. Doch schon zum Weihnachtsgeschäft 1945 wurde wieder gehandelt.
Das Verwaltungsgebäude, da war ja schon ein Glücksumstand. Ab 1. Dezember 1945 ein neueres, kleineres Kaufhaus entstanden in dem Anbau.
Der Historiker Jürgen Nitsche.
Und zwar eben von diesem ehemaligen Personalchef, kurzzeitigen Direktor, Dr. Walter Müller. Der wollte unbedingt das Tietz wieder zum Leben erwecken. Aber da der Name Tietz ja noch aufgrund der Firma noch geschützt war, er konnte ihn nicht verwenden, hat er dann dieses kleine Kaufhaus genannt Erzgebirgisches Warenhaus. ERWA. Er hat damals den Umstand genutzt, dass Tietz galt als herrenloses Eigentum. Und er konnte deswegen das herrenlose Eigentum dann auch nutzen.
Walter Müller richtet eine Tauschzentrale und eine Wärmestube ein und organisiert Kulturveranstaltungen in den nutzbaren Räumen des kaputten Kaufhauses.
Ich denke, es war ganz wichtig, dass in der Stadt Chemnitz es in diesen Monaten solche Möglichkeiten gab. Walter Müller hat große Verdienste erworben. Er war ja Sozialdemokrat, ziemlich anerkannter. Vor 1933 in Dresden ursprünglich tätig, dann kam er wieder zurück nach Chemnitz. Und er war Gegner von der Zwangsvereinigung SED, gab die SPD zur SED. Und deswegen wurde er dann 1948, glaube ich, gewarnt, dass er möglicherweise bald verhaftet werden würde in der SPZ. Und deswegen ist er dann über Nacht mit Unterlagen fort aus Chemnitz nach Westdeutschland.
Walter Müller, der ein enger Vertrauter des Eigentümers Gustav Gerst gewesen war, wollte wohl eigentlich die ganze Immobilie übernehmen. Gerst hatte ihm in der Bedrängnis der NS-Zeit in dieser Richtung Hoffnung gemacht. Die jüdische Familie aber konnte nicht mehr über ihren ehemaligen Besitz verfügen.
Also man hat nur die Anträge entgegengenommen für Wiedergutmachung, für Restitution. Man hat aber gesagt, man wartet auf ein gesamtdeutsches Gesetz. Und dann so ab 1950, 51 hat man dann das völlig anders wieder betrachtet. Dann hat man oftmals gesagt, das jüdische Eigentum war ja Eigentum von jüdischen Kapitalisten. Und dann hat man irgendwann entschieden, es gibt keine Wiedergutmachung.
Als neuer Nutzer tritt die Konsumgenossenschaft auf den Plan, die in der seit 1954 nach Karl Marx benannten Stadt ihr Versandhaus betreibt. Mit Rundfunkwerbung, versteht sich.
Hör mal, man spricht vom Konsument.
Kein Wunder. Gutes spricht sich schnell herum. Immerhin gibt es bereits 16 Konsumentwarenhäuser in der DDR.
Und das Konsument-Versandhaus in Karl-Marx-Stadt bietet weit mehr als 5000 Artikel an.
Ich weiß, ich bin doch Kunde. Über 1 Million kaufen dort.
Rationell kauft man auch in den Konsumentwarenhäusern. Moderne Einkaufsmethoden, freier Zutritt zur Ware, Vorauswahl, immer mehr Selbstbedienung, immer wieder was Neues.
1965 wird das Tietz in der Trägerschaft der staatlichen Handelsorganisation HO umfangreich saniert. Mit modernistischem Interieur und Rolltreppe. Als Zentrum Warenhaus durchlebt es die Höhen und Tiefen der DDR-Mangelwirtschaft. Nach der friedlichen Revolution fällt das Gebäude an den Kaufhof-Konzern. Dem ist das in die Jahre gekommene Gebäude bald eine Last. Ein Neubau soll her, um mit den überall aus dem Boden gestampften Shopping-Malls auf der grünen Wiese konkurrieren zu können.
Und dann gab es eben einen Ringtausch. Die Stadt hat dann halt Kaufhof-Konzern ein ganz tolles Grundstück angeboten. Mitten in der Innenstadt, direkt neben dem Rathaus. Schocken und Tietz erhält die Stadt. Und Kaufhof erhält dann dafür diesen Standort, wo jetzt die Galeria Kaufhof steht.
In einem großen Kraftakt saniert die Stadt das 17.000 Quadratmeter fassende historische Gebäude als Kulturzentrum. Die alten Lichthöfe werden wieder freigelegt. Als Mieter ziehen 2004 Naturkundemuseum und Volkshochschule sowie die Neue Sächsische Galerie und die Stadtbibliothek ein. Im MDR berichtet später die Bibliotheksangestellte Albertina Fischer.
Kein Vergleich zu vorher. Es kommen viel mehr Leute in die Bibliothek, die vorher gar nicht wussten, dass es die Stadtbibliothek gibt.
Und auch der damalige Manager des Kulturkaufhaus Tietz, Werner Rohr, war hochzufrieden.
Wir haben in den ersten 100 Tagen insgesamt gut 200.000 Besucher. Wenn man bedenkt, dass die Einrichtungen, die hier untergebracht sind, im Jahre 2003 zusammen 300.000 hatten, es ist fast eine Verdreifachung.
Seither sind fast 20 Jahre vergangen. Heute stehen im Erdgeschoss des Kulturkaufhauses Tietz Geschäfte leer. Dennoch, seit 2021 schmückt sich das Tietz mit einer neuen Kultureinrichtung. Die Bibliothek aus dem Nachlass des in Chemnitz geborenen Schriftstellers Stefan Heim hat nun einen würdigen Platz. Und sein berühmter Ausspruch von der großen Demonstration am Berliner Alexanderplatz im November 1989 kann vielleicht auch ein Motto sein für das Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen.